Tourismus to go, der Podcast. Inspiration und Wissen für die Gastgeber von morgen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Tourismus to go. Heute zu Gast ist Philipp Grünbacher, Unternehmer, Geschäftsführer der Wiener Mozart-Konzerte und jemand, der sich genau an der Schnittstelle von Tourismus, Kultur und Erlebnis bewegt. Mit den Wiener Mozart-Konzerten bringt er klassische Musik für ein internationales Publikum auf die Bühne. Gleichzeitig ist er Hauptmieter des Palais Auersberg, betreibt Event-Location wie das Mirage im Prater und hat mit dem Heidensee in Kärnten eine exklusive Hochzeitslocation geschaffen. Wir sprechen heute über Kultur als Businessmodell, über touristische Inszenierung, Authentizität und darüber, wie viel Unternehmertum eigentlich hinter einem Mozart-Kostüm steckt. Philipp, schön, dass ich da sein darf. Willkommen bei Tourismus to go. Wir sprechen heute über deinen Werdegang, über deine vielen, vielen Projekte. Du bist ja ein Tausendsasser in allem, was du machst. Du schaffst Erlebnisse, verkaufst Emotionen, bespielst historische Orte. Aber was würdest du über dich selbst sagen? Bist du eher Unternehmer, Kulturvermittler oder vor allem ein sehr, sehr guter Verkäufer?
Zuerst einmal auch willkommen. Danke fürs Kommen und freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Das ist mal eine gleich zu Beginn eine zugegebenermaßen sehr schwierige Frage. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, eben würde ich schon als Unternehmer bezeichnen, an Nummer eins von diesen drei genannten Dinge. Nummer zwei dann trotzdem Kulturvermittler und Verkäufer würde ich ehrlich gesagt da an letzter Stelle ranken, wenn es um mich persönlich geht.
Magst du mal sagen, was du gerade alles am Programm hast? Weil du machst ja ganz, ganz viele Sachen. Und
ja, ich probiere das recht kurz zusammenzufassen. Also einerseits unsere Hauptmarke ist das Wiener Mozart-Konzert. Wir wurden vor 40 Jahren von meinen Eltern gegründet. Wir machen große, klassische Konzerte, eben natürlich mit der Hauptzielgruppe Touristen, in den größten Sälen in Wien, im Goldenen Saal und in der Staatsoper. Zusätzlich noch seit 2 Jahren eben betreibe ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner das Mirage im Prater. Dort schaffen wir auch Erlebnisse eben in Form von Dinnershows, ganz verschiedene Dinnershows. Einerseits die Strauß-Dinnershow, die natürlich auch um klassische Musik handelt, aber in einem ganz anderen Format als das Wiener Mozart-Konzert. Aber auch vollkommen andere Dinner-Shows, Magic-Dinner-Shows, Burlesque-Dinner-Shows, ja, also wirklich sehr buntes Programm. Genau, seit ein paar Monaten haben wir als noch zusätzlich dazu genommen, dass das Palais Auersberg, was wir auch bespielen. Auch hier haben wir eine Konzertreihe geschaffen, maßgeschneidert fürs Palais Auersberg und die Location dort. Machen auch selber andere Events und sind natürlich auch sehr stark und breit aufgestellt in der Location-Vermietung. Also dort veranstalten wir nicht nur selber Events, sondern vermieten wir die Location für andere Veranstalter eben und für Events wirklich aller Art. Zum Beispiel ab morgen beginnt der Aufbau für die große Art Austria. Das ist die größte Kunstmesse Österreichs. Die dauert mit Aufbau und Abbau und Messe selber 10 Tage. Sprich, die 10 Tage wird das Palais von uns selber nicht bespielt. Genau. Und als Viertes noch, wenn ich das noch kurz nennen darf, eben haben wir es vor 5 Jahren mittlerweile einen Privatsee in Kärnten gekauft. Also der See heißt Heidensee und haben dort eine Event-Location errichtet, das Heidensee, die speziell eben für Hochzeiten errichtet wurde.
Okay, und du machst ja ganz, ganz viele Sachen. Was nimmt da von diesen Projekten gerade deine meiste Zeit in Anspruch?
Puh, das ist wieder eine sehr gute Frage. Aktuell einfach aufgrund, da ist das Neueste, würde ich sagen, das Palais Auersberg. Aber das ändert sich bei mir wirklich sehr schnell. Es haben alle 4 Sachen bei mir einen, würde ich sagen, gleich großen Fokus. Je nachdem, wo gerade etwas aktuell ist, etwas akut ist, eine Änderung ansteht, etwas dazukommt, dann halt für ein paar Wochen hat das dann meinen Hauptfokus. Aber alle 4 genannten.
Ich habe schon ein bisschen recherchiert und dein Papa war ja Musiker und deine Mama kommt aus Brasilien und war dort
richtig.
Schuhverkäuferin.
Ja, ganz richtig.
Von wem hast du denn mehr übernommen? Kannst du da irgendwas sagen?
Wirklich, ich glaube wirklich, dass ich das sagen kann von beiden. Also das Musikalische sicher nicht. Also ich bin leider eben wirklich sehr unmusikalisch und mein Vater hat da vieles versucht, mich auch als Kind zur Musik, also zum Musizieren selber zu bringen. Hat mich leider, im Nachhinein wirklich leider, eben nie im jungen Alter sonderlich interessiert, was ich heute natürlich sehr schade finde. Von meiner Mutter habe ich sicher sehr viel, ich sage mal, wo ich glaube, ich, wenn ich das so sagen darf, nicht so schlecht bin, dieses Zwischenmenschliche einfach zu fühlen, was will er gegenüber von mir, egal ob das ein Mitarbeiter ist, ein Kunde, ein Partner, ein Lieferant oder was auch immer. Ich glaube, da ist wirklich meine Mutter extrem gut. Sie weiß auch, meine Mutter kann sehr gut, ich sage immer, charmant streng sein. Mhm. Und ich glaube, dass ich das von ihr gelernt habe. Und von meinem Vater einfach, ja, mein Vater war und ist noch immer, aber war vor allem halt wirklich Unternehmer durch und durch. Eben, und hat wirklich überall eben eine Chance gesehen und sich gleich berechnet. Wenn wir im Urlaub waren, hat er gleich berechnet, ob das Hotel jetzt einen Gewinn machen kann oder nicht, anhand von wie viele Leute da waren und wie viel Service-Mitarbeiter. Und ich glaube, dass ich das eben von meinem Vater schon gelernt habe, einfach unternehmerisch zu denken.
Also das ist eigentlich schon mal in die Wiege gelegt worden, könnte man so sagen.
Ja, würde ich schon so sagen.
Wenn man schon bei deinen Eltern sind, gibt es einen Rat, den du damals oder früher nicht so wirklich hören wolltest, aber wo du dir jetzt denkst, hey, das macht Sinn?
Gibt es auf jeden Fall. Ich versuche gerade einen rauszupicken. Also wo ich meinen Eltern wirklich ihnen ganz hoch anrechne. Ich glaube, dass meine Eltern sehr glücklich sind jetzt, dass ich das fortführe, was sie mit so viel Leidenschaft gegründet haben. Aber sie haben mir wirklich nie Druck gemacht, dass ich das fortführen soll. Und ganz im Gegenteil, einfach als Jugendlicher war ich mir oft nicht so sicher, ob ich das will. Und klassische Musik, ich spiele selber kein Instrument. Soll ich das überhaupt machen? Und sie haben mir wirklich immer gesagt, lern andere Sachen kennen, schau dir alles an. Es läuft nicht davon. Also ich habe dann wirklich auch im jungen Alter ein Praktikum in Deutschland gemacht, in einem vollkommen anderen Bereich, einfach um mir auch andere Sachen anzusehen.
Was war das, wenn ich fragen darf?
Das war bei einem Fußballverein, beim VfL Wolfsburg, okay. Das ist was komplett anderes. Und ich glaube, um zu deiner Frage zurückzukommen, so ein bisschen, dass ihnen ist als Eltern am wichtigsten, dass ich glücklich bin. Das war natürlich ein Rat oder ein Wunsch, mit dem man, glaube ich, als Kind und Jugendlicher wenig anfangen kann. Aber wo ich jetzt das selber sage, über meinen Sohn, zu ihm kann ich noch nicht ganz sagen, er ist knapp 2, aber über ihn, also das Wichtigste für mich wirklich, dass er glücklich ist, ob er jetzt das später fortführt oder was komplett anderes macht, wo er total aufgeht, ist glaube ich wirklich als Eltern vollkommen egal. Und das will ich jetzt so rauspicken, dieses am wichtigsten ist, dass du glücklich wirst und auch wenn ich so um Rat dann aktiv gefragt habe, was soll ich machen, habe ich oft als Antwort bekommen, ja, hör auf dein Herz, was natürlich in dem Moment vielleicht man zuerst denkt, ja, das bringt mir jetzt nicht viel, dieser Rat. Aber im Nachhinein glaube ich, dass das ja, mir sehr viel gebracht hat.
Mhm. Schön. Mit dem Palais Auersberg, dem Mirage und den exklusiven Hochzeiten, bewegst du dich in einem Spannungsfeld von Erlebnis und Kulturvermittlung und auch von einem Luxus, finde ich. Was fasziniert dich genau an diesem Feld so sehr?
Mich fasziniert wirklich sehr eben das Schaffen von Erlebnissen. Also wirklich, dass wenn man für, egal wie viele eigentlich, aber für eine Anzahl von Personen einen besonderen Abend oder besonderen Tag schafft. Und das ist wirklich auch das, was mir Kraft gibt. Also ich sage oft, wenn ich eine harte Woche hatte, wo ich wirklich vielleicht nur im Büro war, vielleicht viele unangenehme Gespräche führen musste, vielleicht selber das Gefühl hatte, ich habe jetzt so viel gearbeitet und es ist so wenig vorangegangen, sage ich immer wieder, ich muss jetzt in einer von unseren Locations zu einem Event, weil das gibt mir Kraft. Wenn ich dann am vergangenen Samstag zum Beispiel, als konkretes Beispiel, war ich dann genau aus diesem Grund, bin ich wirklich Samstagabend zur Strauss-Dinner-Show gefahren und einfach gesehen, wie toll das Event war, wie toll die Show war und vor allem am wichtigsten, wie toll es bei den Leuten angekommen ist. Schluss Standing Ovations, alle sind strahlend rausgegangen und das gibt mir dann wirklich, wirklich Kraft und das ist das, was, wo ich dann merke, okay, deswegen hatte ich jetzt so viel vielleicht unangenehme Stunden im Büro und so viele mühsame Sachen, aber das ist das Ergebnis irgendwo. Und ja, ich glaube, am meisten fasziniert mich genau das, also Emotionen bei den Menschen, Begeisterung. Bei unseren touristischen Konzerten ist es wirklich einfach großartig, weil für uns Österreicher, ich glaube, dass jeder Österreicher irgendwo einen Bezug zur klassischen Musik hat oder zumindest die Musik kennt oder zumindest ein paar Melodien kennt. Aber es gibt wirklich Touristen aus Ländern, bei denen merkt man dann wirklich, die haben so gar keinen Bezug dazu und für die ist das gerade so atemberaubend und die wussten davor gar nicht, dass man live mit Holzinstrumenten überhaupt so eine Musik zusammenbringen kann und die dann wirklich Emotionen aller Art zeigen und das ist das, was mich am meisten fasziniert.
Das Wiener Mozartkonzert ist ja für viele Wiener so ein Symbol für das touristische Wien mit den Musikern in Kostümen, mit den Verkäufern als Mozart verkleidet auf der Kärntnerstraße und klassische Musik in einer historischen Verpackung. Mhm. Du hast in einem Standard-Interview gesagt, dass du nicht als Konzertanbieter rein für Touristen abgestempelt werden möchtest. Was würde dir an dem Stempel stören?
Ja, das habe ich tatsächlich gesagt und will ich auch weiterhin nicht. Einfach an dem, ich würde die Frage vielleicht ein bisschen umdrehen oder die Antwort umdrehen. Beim Wiener Mozart-Konzert haben wir ein Format geschaffen, was sehr leicht zugänglich ist. Also wirklich sehr abwechslungsreiches Programm, eben sehr kurzweilig. Man braucht kein großes Vorwissen über klassische Musik. Es ist sehr leicht genießbar, trotzdem natürlich auf höchster Qualität. Aber wir haben wirklich das Programm so zusammengestellt, dass jeder auf seine Kosten kommt. Also ich hatte schon so oft Freunde von mir eingeladen, die das wirklich rein mir zuliebe diese Einladung angenommen haben, um nicht undankbar zu sein. Mhm. Und mir danach offen gesagt haben sie, jetzt, sie wollten überhaupt nicht kommen, aber sie sind jetzt echt positiv überrascht, eigentlich, wie toll das war. Und natürlich trifft das dann irgendwo auf viele Touristen zu, weil dieser leichte Zugang vor allem für Touristen interessant ist. Aber ich glaube, es gibt genug Wiener, Österreicher, auch ja, für die das genauso interessant ist, die auch mal einen abwechslungsreichen Abend erleben wollen, auch mal die klassische Musik vielleicht etwas anders als bei einer fünfstündigen Oper erleben wollen. Und für all die ist das Wiener Mozart-Konzert meiner Meinung nach genauso geeignet wie für Touristen.
Also Stichwort Zugänglichkeit.
Genau.
Kommen wir zum Heidensee.
Ja, gerne.
Das ist ja auch eines deiner jüngeren Projekte und auch ein sehr persönliches, wie ich gesehen habe, weil du hast ja auch selbst dort geheiratet.
Genau.
Was war denn da zuerst? War zuerst diese romantische Vision oder schon dieser wirtschaftliche Gedanke dahinter?
Die Frage stelle ich mir tatsächlich selber auch oft und die Erinnerungen verschwimmen ein bisschen. Also Fakt ist, ich habe meiner jetzigen Freundin einen Heiratsantrag gemacht, noch bevor ich jemals diese Location gefunden und besichtigt habe. Und ich weiß noch, wir waren schon auf intensiver Location-Suche und nichts hat so ganz perfekt gepasst und wir haben ein bisschen gehadert. Und dann natürlich komplett zufällig, das hat mit dem nichts zu tun, habe ich dann die Chance bekommen, eben den Heidensee zu besichtigen und über ein paar Ecken erfahren, der steht zum Verkauf. Und ja, wie ich dann das erste Mal dort war, das war damals übrigens im kompletten Lockdown, war ich das erste Mal alleine, nicht einmal mit der Maklerin, weil das durfte sie ja nicht, war ich alleine dort auf diesem Areal. Und es war wirklich, ich traue mich zu sagen, beides. Also ich habe zuerst gesehen, vielleicht zuerst trotzdem das Unternehmerische, wow, das ist so eine einmalige Location, hier kann man echt was Cooles schaffen. Mhm. Und dann am Heimweg, weiß ich noch, hatte ich dann sofort meine Frau angerufen und gesagt, sollte das wirklich was werden, ist für mich klar, dass wir dort auch selber heiraten. Weil das ist genau, was wir eigentlich bis jetzt gesucht und noch nicht gefunden haben. Also ja, vielleicht knapp davor schon das Unternehmerische, aber direkt danach das Private.
Und wie ist da die Auslastung im Moment? Weil jetzt beginnt ja die Hochzeitssaison.
Wir sind jetzt in der dritten Hochzeitssaison, seit es das Heidensee gibt. Also startet jetzt die dritte. Und heuer sind wir wirklich nahezu komplett ausgelastet, in den Monaten Mai bis September. Da wird es wirklich sehr gut angenommen, da ist die Nachfrage echt groß. Eben vor allem, weil wir jetzt vor kurzem gekürt wurden zur offiziell schönsten Outdoor-Location in ganz Österreich.
Ja, gratuliere.
Ja, danke schön. Und seitdem sind wirklich die Anfragen nochmal mehr geworden und wurden auch noch die letzten freien Wochenende, die es gab, gebucht. Wo wir den nächsten Schritt gehen wollen, sind eben, dass wir es schaffen, auch attraktiv zu sein neben dieser Haupthochzeitssaison. Und ich glaube genau, der Heidensee gibt so viel her, auch im Winter. Und ja, wenn wir das auch noch schaffen, dass wir auch im Winter ein paar Winterhochzeiten haben, dann glaube ich, kann man das Projekt dann erst als wirklich tollen Erfolg bezeichnen.
Spannend. Philipp, wie schaffst du das bei all deinen Projekten, den Fokus zu behalten?
Frage ich mich auch manchmal, ja. Da muss ich fast die klassische Antwort geben, aber weil es einfach wirklich wahr ist bei mir. Also wirklich mit einem grandiosen Team. Also ich habe wirklich tolle Leute im Team, die sehr selbstständig arbeiten, die wirklich auch mit sehr viel Herzblut dahinter sind, die ja, meine Projekte so behandeln, als wären es auch ihre und sind sie auch, so sehe ich es auch. Also das ist mal ganz wichtig. Dann natürlich als zweites einfach die volle Unterstützung, die ich von zu Hause habe, von privat. Also meine Frau hat wirklich großes Verständnis, wenn es mal länger werden muss, wenn ich mal weniger zu Hause bin. Versuche natürlich auch die Zeit für die Familie zu nehmen, aber wenn es mal nicht geht, habe ich wirklich da volles Verständnis und das hält mir sicher auch den Rücken frei. Ja, ich glaube mit diesen zwei Komponenten ist schon alles geschaffen, dass man selber möglichst gut performen kann.
Stichpunkt Mitarbeiterführung. Wie schaffst du das, dass du Menschen so begeisterst in deinem Team, dass sie eben das so angehen, als wäre es ihr eigenes Projekt? Ist es Begeisterungsfähigkeit, die du überträgst? Oder
ich glaube ja, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon. Mir fällt immer ein bisschen schwer, so positiv über mich selbst zu sprechen. Aber
dann lege ich dir ein bisschen in den Mund.
Ja, wie ich anfangs gesagt habe, ich würde das als vielleicht einer meiner größten Stärken wirklich nennen. Ich habe wirklich sehr, sehr früh schon mit Mitarbeiterführung, nenne ich es mal, begonnen. Wir haben im Sommer immer die Konzerte in der Staatsoper, wenn die Staatsoper selber geschlossen hat. Und da stellen wir das ganze Amtpersonal, die Billeteure, wie wir es nennen, selbst. Also es sind 40 Personen, die wirklich Kartenabriss machen, Gäste zu den Plätzen führen und so weiter. Und ich habe schon mit 18 Jahren dieses 40-köpfige Team gefunden. Also es waren damals meine Freunde und Freunde von meinen Freunden und Freunden von Freunden eingeteilt, jedem gesagt, wo er zu stehen hat, was seine Aufgaben sind und im Endeffekt geführt über 3 Wochen. Und ja, damals war ich 18 und ich glaube, das war so der Beginn, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das liegt mir, ja, auch im privaten Bereich. Ich habe dann später, weil ich einfach sehr fußballbegeistert bin, selber einen Fußballverein gegründet, auch mit vielen Freunden, wo ich auch irgendwo die Leute dann geführt habe. Und ich glaube, dass ich das einfach sehr, sehr früh in mir entwickelt habe. Wie gesagt, glaube ich, dass ich da viel von meiner Mutter gelernt habe, die da wirklich exzellent immer war und ist. Und ja, ich glaube, dass ich es einfach gut schaffe, jeden Mitarbeiter ein bisschen individuell zu erkennen, wie begeistert man den am meisten, was ist die größte Motivation von jedem Einzelnen. Es ist bei jedem anders. Und ich glaube, dass ich das oft schaffe zu erkennen und dann jedem auch ein gutes Arbeitsumfeld oder den meisten ein gutes Arbeitsumfeld schaffe, auch dass sie sich wohlfühlen, dass sie stolz sind, auch für diese Projekte zu arbeiten. Und ich glaube, es geht wirklich nur mit intrinsischer Motivation. Also es hat keinen Sinn, wenn man ständig mit externen Faktoren versucht zu motivieren. Das geht vielleicht über einen kurzen Zeitraum. Aber ich glaube, dass ein Mitarbeiter nur so wirklich so richtig beformt und einfach wirklich von Haus aus, von tiefster Überzeugung das gerne macht. Und das ist natürlich dann wiederum die Aufgabe von der Führungsperson, das zu schaffen, dass es so ist.
Und das auch zu erkennen.
Zu erkennen, ja.
Diese Empathiefähigkeit zu haben, das zu sehen. In Österreich begegnet man jungen Unternehmern ja oft sehr mit Skepsis. Mhm. Oder mit Bewunderung, aber gleichzeitig mit so ein bisschen einem misstrauischen Blick. Wie merkst denn du das?
Also ich merke das sehr. Das kann ich zu 100% unterschreiben. Also die von dir angesprochene Bewunderung erlebe ich eher selten oder vielleicht erst dann, wenn ich jemanden wirklich besser kenne. Bei mir kommt eben noch dazu, dass ich das Familienunternehmen übernommen habe. Das heißt, ich glaube, ich muss mir jegliche Bewunderung noch viel härter arbeiten, weil der erste Spruch ist immer, ja, der hat das eh noch übernommen und dem wurde alles vererbt und ist eh easy und ich hatte die Möglichkeiten nicht. Also das ist schon das, womit ich tagtäglich vielleicht übertrieben, aber sehr oft konfrontiert werde, aber ja, mich auch mittlerweile relativ kalt lässt. Aber ja, gebe ich dir definitiv recht, diese Skepsis und ja, auch dieses Nicht-Gönnen von Erfolgen, das ist in Österreich schon sehr stark ausgeprägt, ja.
Du hast vorher von deinem Sohn gesprochen.
Ja.
Du als Vater, wenn du jetzt da so ein bisschen in die Zukunft denkst und dein Sohn steigt vielleicht einmal in das Unternehmen ein, was würdest du ihm von der unternehmerischen Perspektive gerne mitgeben, um genau mit sowas umzugehen zum Beispiel?
Puh, also ich will ja gleich einfach nochmal sagen, dass natürlich, ich brauche nicht verheimlichen, natürlich wäre es eine sehr schöne Vorstellung, wenn mein Sohn eben das fortführt, am liebsten über noch 10 Generationen weiter natürlich, aber man kann und ich will es mir auch gar nicht wünschen, wenn es nicht so ist, ist auch völlig okay, aber wenn es so ist, dann würde ich ihm genau das mitnehmen, eben, dass er sehr gerne auf die Leute hören soll, denen er wichtig ist und die ihm wichtig sind und ja, da gerne auch mal ein offenes Ohr haben soll, auch für Ratschläge. Aber ja, auf die öffentliche Meinung nenne ich es mal, ja, das nicht zu nah rankommen lassen. Das hat eh keinen Sinn. Und ja, ich glaube, ich schaffe das ganz gut. Solche Sachen, wie ich vorher erwähnt habe, gehen mir nicht sonderlich nahe. Und ja, umso wichtiger ist dann, dass man dann nicht zu kalt wird, sage ich mal. Mhm. Weil wenn jemand eine Person, die man liebt oder von der man geliebt wird, einen gut gemeinten Rat gibt, wäre es natürlich sehr schade, wenn man dann kalt reagiert und sagt, mich interessiert eh keine Meinung von einem anderen. Aber ich glaube, diese Differenzierung ist sehr wichtig. Wer will mir jetzt wirklich was Gutes mit diesem Rat?
Ja.
Und ja, wer ist vielleicht selber ein bisschen frustriert mit seinem Leben und will mich einfach nur schlecht machen. Und diese Differenzierung zu schaffen, ist, glaube ich, dann in dem Fall der Schlüssel.
Ich habe schon ein bisschen mitbekommen, du hast natürlich immer noch, also es gibt jetzt ja die Unternehmen, die du schon hast, aber du wirkst wie jemand, der noch immer Optionen sieht und Chancen sieht. Hast du Pläne in der Zukunft? Darf sich noch was entwickeln?
Ja, definitiv darf sich noch was entwickeln. Trotzdem muss ich dazu sagen, sind wir gerade auf dem Punkt. Also wir waren vor 3 Jahren hier im Büro 8 Mitarbeiter und sind jetzt 45. Und da ist einfach ein Wachstum, wo wir jetzt schon merken, der auch gewisse, sage ich ganz offen, Probleme mit sich bringt. Wir sind schneller gewachsen, als wir die Strukturen dafür aufgebaut haben. Und mein höchster Fokus liegt jetzt wirklich auf diese Struktur nachzuholen. Und ich merke aktuell jeden Tag, das ist bitter notwendig. Und ja, ich würde mal sagen, aktuell ist dieses Wachstum, was wir in den letzten Jahren hatten, habe ich jetzt bewusst oder will ich jetzt bewusst ein bisschen anhalten. Also wirklich anhalten, nicht stoppen, sondern pausieren, Strukturen schaffen. Und dann, wenn ich sage, okay, jetzt sind wir wieder ready, dann umso mehr wachsen. Das wäre meine Vision und mein Ziel. Ob das so gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Aber ja, aktuell merke ich einfach, wir müssen ein bisschen auf die Bremse steigen, eben um einfach ein paar Sachen nachholen, die in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben sind.
Im Moment gibt es ja auch viele Unsicherheiten, wie sich der komplette Markt entwickeln wird. Und du bist ja in der Eventbranche und im Tourismus- und Kulturbereich. Wie ist deine, was für Einstellung hast du bezüglich der Zukunft? Österreich als Kulturland, auch deine Industrie, deine Branche?
Eigentlich sehr positiv. Also ich glaube vor allem für uns, ich glaube, dass wir da großes Glück haben oder Glück, ich kann das sehr meinen Eltern verdanken, dass wir genau in dieser Branche sind. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Mozart und Strauss irgendwann out ist. Also das kann ich mir wirklich einfach nicht vorstellen. Das heißt, ich glaube, dass wir da schon in einem sehr sicheren Bereich sind. Ich merke es im Gegensatz ein bisschen im Mirage. Da merke ich einfach, dass der Anspruch, immer etwas Neues zu schaffen, noch mal viel größer ist, weil jede Show ist nach einem halben Jahr wieder out und wenn man nichts Neues bringt, dann kommen die Leute nicht. Dieser rein vom Inhalt, auf den Inhalt bezogen, ist beim Wiener Mozart-Konzert deutlich geringer, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, Mozart wird immer präsent sein. Da muss man jetzt rein vom Inhalt vom Konzert nicht so oft was Neues schaffen, sondern eher vielleicht im Erlebnis rundherum. Aber ja, ich verstehe die Skepsis auch aktuell mit den Kriegen leider ist ja auch bei uns ein kleiner im Rückgang zu bemerken. Einfach auch die asiatischen Gäste zum Beispiel, die bei uns immer ein starker Markt war, kommen einfach viel schwieriger nach Europa aktuell. Und ja, ich bin oft in Austausch mit Hoteliers und so weiter. Und bei denen ist es leider oft noch extremer, der aktuelle Rückgang. Aber ich bin mir sicher, dass es sich auch wieder erholen wird. Und ja, ich sage immer wieder, das war bei Corona genau das Gleiche. Alle, die jetzt aus welchen Gründen auch immer, aus finanziellen Gründen, wegen einem Krieg, wegen einer Pandemie oder warum auch immer, alle, die aktuell nicht reisen können, aber gerne wollen, die werden das irgendwann nachholen. So war es auch bei Corona. Also ich weiß, 2023, 2024 waren unglaubliche Jahre, weil einfach so viele Leute das nachgeholt haben, was sie die Wien-Reise nachgeholt haben, die Jahre davor abgesagt werden mussten. Und ich glaube, so wird es auch jetzt sein. Jetzt können ein paar Leute, die wahrscheinlich gern kommen würden, nicht kommen. Aber die werden das nachholen.
Also durchwegs positiv gestimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, super. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Und ja, ich bin schon neugierig, was für Projekte du noch in der Zukunft anstarten wirst.
Ich auch, ja.
Wir dürfen gespannt sein.
Ja, vielen Dank auch. Hat mich sehr gefreut.
Das war Tourismus to go. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlags. Dein Partner für fundierte Brancheninsights.